Welche inneren Struggle kann ein Herzensmensch wohl haben? So schön, dass du bei Questions for Life, deinem Podcast für einen erweiterten Blickwinkel, wieder dabei bist. Und so schön, dass du in der dritten Folge dieser Podcast-Reihe von heute dabei bist, in der es ganz rund um das Thema Herzensmenschen geht. Es sind schon zwei Folgen vorweggegangen. Falls du die noch nicht gehört hast, schalt da gerne rein. Und es folgen auch noch drei weitere. Und jetzt schauen wir uns an, welches Struggle ein Herzensmensch wohl innerlich so haben kann. Womit wir, wenn wir da so von außen drauf gucken, selber gar nicht so rechnen würden, weil wir das einfach nicht wahrnehmen können. Weil wir einfach so ein anderes Bild von diesen Menschen haben. Und so ein typisches Anzeichen von so einem richtigen Herzensmensch, der in seine Rolle nach außen hin perfekt spielt, für alles und jeden da zu sein, ein Wohlfühl-Oase für alle anderen Menschen in seinem Umfeld ist, der hat in seinem Inneren ganz, ganz oft, haben diese Menschen innerlich eine totale Unruhe, ein inneres Kribbeln, eine innere Nervosität, die kaum auszuhalten ist in manchen Momenten. Gerade dann, wenn sie das Gefühl haben oder wenn sie nicht weg können und eigentlich gerne würden, wären sie innerlich ganz nervös, ganz kribbelig und würden gerne eigentlich gehen. Keine Ahnung, was, also zum Beispiel, wenn sie das Gefühl haben, ich müsste jetzt gerade arbeiten gehen. Zum Beispiel war es bei mir so, dass ich vor ein paar Jahren noch, wenn ich meine Eltern besucht habe, egal wann ich da war, am Tisch saß und innerlich ganz nervös wurde und mit den Fingern manchmal auch auf den Tisch so ein bisschen geklopft oder mit dem Fuß gewippt habe und das dann versucht habe noch zu unterbinden, dass sie das nicht merken, weil ich wollte ja auch nicht den Eindruck vermitteln, dass ich nicht gerne da war, weil das war ich, aber ich hatte so diesen Druck in mir, dass ich etwas leisten muss, etwas arbeiten muss, etwas tun muss. Und natürlich bin ich noch geblieben und ich bin auch regelmäßig zu meinen Eltern gefahren. Aber dieses Gefühl war immer da. Und das war, sobald ich dort war, mich hingesetzt habe und nichts getan habe, entstand diese Nervosität. Und ich hatte das Gefühl, ich muss ja auch da sein. Ich muss für meine Eltern, also ich will und ich muss ja auch irgendwo, und ich muss mich jetzt zurückstellen. Ja, und innerlich, und von außen, das ist halt so interessant, von außen nimmst du diese Ruhe wahr, über die ich in der zweiten Folge schon, der vorangegangenen Folge gesprochen habe, das Außen nimmt so diese Ruhe wahr von dieser Person, die von ihr irgendwie natürlich ausgeht, und innerlich geht's halt total schräg ab. Und dadurch, dass die Herzensmenschen das dann von außen auch gesagt bekommen von anderen Menschen, wie oft ich in meiner früheren Physiotherapiepraxis, die ich hatte, von meinen Patienten gehört habe, ach, sie strahlen so eine Ruhe aus, und ich mir nur gedacht habe, boah, wo ist das denn bitte in meinem Inneren? Warum fühle ich das nicht? Warum nimmt es jemand anderes wahr, aber ich fühle das nicht? Heute kann ich sagen, man kann da hinkommen, weil heute gibt es schon sehr, sehr viele Momente, in denen ich diese innere Ruhe fühle, die ich glaube, ich auch ausstrahle. Aber ich glaube, da ist auch noch Potenzial nach oben. Was kann noch ein Struggle sein von einem Herzensmenschen? Da Herzensmenschen höchst empathisch sind, enorm empathisch, sie sind extrem gut darin, sich in andere hinein zu spüren, zu fühlen und zu verstehen, schon fast ohne Worte, wie es jemand anderem geht. Und dadurch, dass sie sich so extremst gut in die Situation von anderen hineinversetzen können, stellen sie sich immer selber zurück und betiteln das, was sie selber vielleicht gerade bräuchten, als nicht so wichtig, oder das verschiebe ich nach hinten, das kann ich immer noch machen, aber dieses nach hinten verschieben, später machen, für sich machen, was ich brauche, zu dem kommt es halt recht wenig oder gar nicht. Und dadurch, dass diese Herzensmenschen sich immer so hinten anstellen, führt es zu einer inneren Leere, zu einer Traurigkeit, die sich so schleichend einstellt, dass sie sich manchmal fragen, wo das herkommt. Und sie es nicht wirklich für sich erklären können, weil das so ein eingefahrenes Muster ist, sich so extremst empathisch in andere einzufühlen und dadurch nach hinten zu stellen, dass sie das nicht in Verbindung bringen. Sie merken nur, ich komme halt nicht zu dem, was ich eigentlich gerne machen würde. Ja, und aber das scheint ja wohl vielen so zu gehen und jammer nicht so rum. Ist schon, irgendwann mache ich das dann halt, wann später oder so. Es könnte sein, dass sie glauben, dass Glück etwas ist, das man sich hart verdienen muss. Beziehungsweise überhaupt halt verdienen muss, das nicht einfach da sein darf. Denn Glück bedeutet ja auch irgendwo Glück ist ja ein Gefühl. Und dadurch, dass sie innerlich diese Unruhe haben, diese teilweise auch vielleicht sogar ein leeres Gefühl haben, ist das so unvorstellbar, dass man Glück in seinem Alltag oder oft im Leben, außer im Urlaub oder wenn man coole Ziele erreicht hat, öfter spüren kann. Also dass das Gefühl von Glück, von Zufriedenheit normal sein darf, ist unvorstellbar. Ja, weil sie halt einfach glauben, dass sie dafür, um glücklich zu sein, weil sie dürfen nicht einfach glücklich sein, sie müssen dafür etwas tun, dass sie glücklich sein dürfen, sie müssen was leisten. Ja. Aber zu den Glaubenssätzen, was dazu kommen wir in den nächsten Folgen, diese Herzensmenschen, die uns so ein gutes Gefühl geben, sind perfekt darin, sich in ihrem Umfeld anzupassen. Interessant ist, dass diese Anpassung, die ja dazu führt, dass das Außen, die Menschen drumherum sich wohl mit dieser Person fühlen, für die Person selber sich extremst ermüdend, also anstrengend anfühlt. Das ist anstrengend. Weil die ganze Zeit spielt dieser Mensch eigentlich eine Rolle, weil er glaubt, das erfüllen zu müssen, aufgrund seiner Ängste, die dahinter stehen. Aber auch dazu kommen wir in den nächsten Folgen. Und das ist anstrengend. Wenn du dir mal vorstellst, dass du dich in einer Situation befindest, in der du irgendwie Angst hast, dieser Zustand, ängstlich zu sein oder einer Angst ausgesetzt zu sein, das ist ja anstrengend. Und das ist das, wo sich so Herzensmenschen tatsächlich auch irgendwo oft befinden, tatsächlich. Und wenn du aus dieser Angst heraus handelst und dich deswegen auch anpasst, und dich immer weiter einfühlst, damit du bloß nicht aneckst oder damit bloß nicht irgendjemand irgendwas anderes über dich denkt und, dann ist das echt hart auf die Dauer. Interessant ist aber auch hier an dieser Stelle, dass sie das nicht bewusst wahrnehmen oder wissen, dass das zusammenhängt, dass dieses mit Menschen zusammen zu sein, deswegen halt auch so anstrengend sein kann, eben weil sie sich die ganze Zeit anpassen. Dass sowas tief eingeschliffenes, das automatisch passiert, was sie nicht in Frage stellen, weil sie das so lange schon gemacht haben, dass sie das nicht sehen, dass das das ist, was sie ermüdet. Dass das das ist, was ihnen ihre Lebensenergie raubt und sie erschöpft. Und das ist auch das, was ich auch immer geglaubt habe. Ich habe immer gedacht, das Leben, der Alltag, es ist normal, dass es anstrengend und erschöpfend ist. Und ich kann heute sagen, nein, das ist es nicht. Ist es nicht. Das geht auch anders. Aber wenn man das nicht anders kennt, und das habe ich auch in dem Gespräch, was ich geführt habe gestern, auch gesagt, es ist dieses, wenn du dir, wir kennen alle das Beispiel, dass wenn jemand sein ganzes Leben lang schon dick war, also Übergewicht hatte oder hat, wenn du diese Person fragst, fühlst du dich in deinem Körper wohl? Sagen die meisten, ja, ich fühle mich wohl. Aber, und die interessanterweise erreichen in der Regel selten, diese Menschen schaffen es selten, wirklich gut und erfolgreich langfristig abzunehmen. Komischerweise. Und die Menschen, die mal schlank waren und aus irgendeinem Grund, warum auch immer, Übergewicht bekommen haben, die kennen den Vergleich. Die wissen, wie sie sich fühlen, wenn sie schlanker sind. Die wissen das und deswegen streben die wieder danach und erreichen das auch eher als im Umkehrschluss. Genauso kannst du es aber auch andersrum nehmen, wenn jemand zum Beispiel magersüchtig, also wirklich krank war. Da spielen dann natürlich halt auch andere Mechanismen noch mit, weil da die Hormonausschüttung und so weiter, passiert was im Körper, was auch was anderes freistellt, wenn diese Personen hungern, was so einen Kick gibt. Aber auch hier können diese Menschen zum Beispiel erst sehen, oft, wenn sie krank waren, dass sie krank waren, wenn sie wieder wirklich gesund sind. Na, also da ist es jetzt so ein anderes Extrem, in diese Erkrankung zum Beispiel reinzurutschen, geht so schleichend, das ist aber auch so schleichend. Und dadurch, dass es so schleichend geht, ist es so, fühlt es sich nicht wirklich an, als wenn man krank, sondern es fühlt sich so normal an. Das ist es wieder, es fühlt sich so normal an. Und erst wenn du dann da draußen bist, siehst du, oh mein Gott, war ich krank. Genauso Beispiel von mir. Als ich vor 3 Jahren, als der Riegel bei mir rumging, diese Depression bekommen hatte damals, und ich dann auch Therapie hatte und erkannt habe, wie lange ich vorher schon auch krank war. Nicht in diesem Ausmaß, dass nichts mehr ging, aber ich schon Burnouts vorher hatte, habe ich erst dann gesehen, als ich wirklich wieder anfing, richtig aus meiner Depression rauszukommen. Und heute kenne ich die Warnsignale, aber heute sehe ich so ganz klar, ich war, bevor diese Depression, also es gekippt ist zur Depression, war ich schon 10 Jahre krank. Und ich habe es nicht gesehen, weil es so schleichend ging. Es ist ein Prozess dahin. Und interessant ist halt erst, dass wir von der Depression sprechen, wenn du halt wirklich diese, es gibt einmal die Depressionsform, wo du dann über diese mentale Depression, halt Selbstmordgedanken und sowas spricht, oder diese körperliche Depression, wo der Körper halt wirklich depressed, also runterfährt, richtig, richtig runterfährt. Und es gibt's auch in Kombination. Ich hatte das nur Gott sei Dank, ich hatte nicht diese Selbstmordgedanken, hatte ich auch nie. Aber diese körperliche Erschöpfung, die dann so kommt, die kommt dann so schlagartig. Und das ist halt auch einfach eine Stelle, wo du dann auf einmal merkst, okay, irgendwas stimmt hier nicht. Na, also da geht wirklich dann der Riegel so rum, dass du dann zum Beispiel halt, du kommst nicht mehr aus dem Bett raus. Ich will jetzt gar nicht so tief in die Depression reingehen, aber ich wollte damit so deutlich machen, dass diese Mechanismen, die wir in uns tragen und wie wir handeln, so langsam sich einschleichen, auch durch unsere Kindheit und unsere inneren Antreiber und Glaubenssätze entwickeln und wir so peu à peu immer mehr danach handeln, dass wir das gar nicht in Frage stellen, ob das richtig ist. Genauso wie ich diese ganzen Symptome wie mein Tinnitus oder meine Schlafstörung, die ganzen Jahre bevor die Depression wirklich kam, habe ich nie in Frage gestellt. Für mich war das so normal, nachts 4, 5, 6 Mal wach zu sein und nicht mehr einschlafen zu können. Ich kannte das kaum anders seit meinem ungefähr 20. Lebensjahr. War ganz normal. Na? Und wenn das so schleichend geht und sich immer peu à peu aufbaut, dann stellst du es halt nicht in Frage. Und da darf man, wenn dir sowas auffällt, darf finde ich, nachdem du jetzt dieses Wissen hast, darf man dann auch mal was sagen. Guck mal, zum Beispiel, wenn du siehst, dass sich jemand extremst anpasst und nie zum Beispiel Nein sagt, mal zu fragen, möchtest du das eigentlich wirklich? Hast du da Lust drauf? Du kannst auch Hilfestellungen diesen Menschen geben, vielleicht mal zu einem Nein zu kommen, weil das fällt denen extremst schwer. Die können das nicht. Die können nicht Nein sagen. Weil die sich, dann fühlen die sich schlecht und verantwortlich, wenn sie Nein gesagt haben. Und vielleicht revidieren sie dann nochmal ihre Aussage und sagen, helfen dann doch oder unterstützen dann doch. Nee, im Leben würden die irgendwas ablehnen und sich gleichzeitig damit okay fühlen. Never ever. Also wenn sie Nein sagen, fühlen die sich schlecht. Und die nehmen das sich höchstwahrscheinlich einige Tage mit und beschäftigen sich damit, ob das jetzt wirklich okay war und ob sie den anderen nicht verletzt haben oder. Ja. Das sind die inneren Struggle, die ein Herzensmensch so haben kann. Klick dich doch gerne direkt in die Bewertung, bewerte den Podcast, wenn du es noch nicht gemacht hast und abonniere natürlich auch. Und dann hören wir uns in der nächsten Folge wieder, wo es darum geht, über die Angst zu sprechen, beziehungsweise die Angst der Herzensmenschen davor wertlos zu sein. Und dann freue ich mich, wenn wir uns dann gleich wieder hören.